Hallihallo, wir sind wieder zurück, gerade in der Mittagspause und wir dachten uns, wir legen dann einfach mal los. Ich bin nicht mehr Seth, ich bin die Manu, hab für Seth übernommen, aber ich dachte mir einfach, können wir mal machen und außerdem mache ich einen besseren Job als er. So gesehen, legen wir einfach mal los. Ich sitze jetzt hier mit dem Neno, ja, und dem Thomas bei der DevOps-Götter und wir dachten uns, wir sprechen einfach mal über das Thema. Ne? Gut, dann würde ich sagen, stellt euch einfach mal kurz vor.
Ja, Thomas Schiffer mein Name. Ich beschäftige mich mit dem Thema ALM, Team Foundation Server, schon seit einiger Zeit und versuche jetzt mit dem Thema DevOps die Teams, die Entwicklungsprozesse noch produktiver zu kriegen.
Okay.
Das mache ich zum einen als Coach bei Unternehmen, dass ich denen helfe, sich Richtung DevOps zu entwickeln oder dann mit meinen eigenen Teams, dass wir quasi für die Kunden komplette Projekte dann übernehmen.
Sehr gut, da ist man gut ausgelastet, nehme ich mal an. Gut.
Und ab und zu auf Konferenzvorträgen, wenn du das dann weitergeben möchtest, was du mit deinen Teams gelernt hast.
Ja, keine Spoiler jetzt schon, das machen wir später.
Ne? So machen wir es. Ja, ich bin Neno, ich bin TFS-Berater, schon seitdem es den TFS gibt, also 11 Jahre müssten das jetzt sein. TFS hatte ja
das
Geburtstag dieses Jahr.
Seit Anfang an dabei,
genau.
Okay.
Und damals waren Thomas und ich auch noch der Überzeugung, ein Werkzeug, das wird alle Probleme der Welt lösen. Wir haben gemerkt, das ist doch nicht ganz so der Fall.
Okay.
Haben uns dann weiterentwickelt, wir haben gedacht, okay, Scrum, Prozesse, wie Menschen zusammenarbeiten, das wird alle Probleme lösen. Mittlerweile glauben wir, DevOps löst alle Probleme. Mal gucken, wo wir nächstes Jahr sind.
Okay.
Aber man sieht, wir haben immer neue Ideen, wie man alles lösen kann.
Gut, alles klar. Dann sprechen wir jetzt mal drüber, wo wir stehen. Und nächstes Jahr treffen wir uns wieder für einen Statusabgleich. Ne?
Genau.
Ja,
und
da
für
heißt
die nächste,
es vielleicht einfach anders.
Alles klar.
Für den nächsten heißen Trend.
Genau.
Wenn ihr sagt, DevOps ist jetzt quasi das, was uns zum Ziel bringen wird, unser absoluter Heilsbringer, wo stehen wir denn da gerade damit in unserem Lösungsprozess? Wie weit hat uns DevOps jetzt schon gebracht?
Das ist eine spannende Frage, finde ich.
Ja. Also ich glaube, dass es in den Unternehmen im Moment sehr unterschiedliche Levels gibt, wie das Thema im Moment angegangen wird. Ich sehe Unternehmen, die wirklich sehr offensiv daran arbeiten. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, oh cool, endlich hat mal jemand einen Namen erfunden für das, wie wir schon lange arbeiten.
Oh schön, das habe ich ja schon dafür gehört.
Genau.
Super.
Und es gibt Unternehmen, da sagen die Leute, boah, also da sind wir so weit weg, bis wir das erreichen können, da vergeht eine Ewigkeit.
Wie habt ihr denn das Gefühl, dass DevOps tatsächlich da draußen in der Wirtschaft ankommt? Sind es eher die kleineren, agileren Unternehmen, die sagen, ist unsere Arbeitsweise seit Anfang an? Sind es die größeren, die auf den Zug aufspringen und sagen, auf das haben wir eigentlich gewartet? Das klebt uns jetzt quasi die Abteilungen zusammen, die vorher komplett disjunkt voneinander waren? Oder ist es ganz anders?
Das kann man gar nicht unbedingt auf eine Unternehmensgröße, glaube ich, beschränken. Ich glaube, jeder kann da Vorteile draus ziehen. Spannend finde ich schon die Frage, was ist eigentlich DevOps genau und was glauben die Unternehmen, was es ist? Und das variiert sicherlich auch sehr stark. Es variiert natürlich auch in den Branchen, wie sehr man davon profitieren kann, wo man gerade steht. Letzten Endes, je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Einsparpotenzial hat es eh. Also desto mehr Potenzial, irgendwelche Vorteile draus zu ziehen. Und bei kleinen Unternehmen sagt man, die arbeiten vielleicht sowieso schon so ähnlich, wussten aber eben noch nicht, dass es so heißt.
Okay.
Und dadurch, dass das gerade so ein Modebegriff ist, rühmt sich eigentlich alles und jeder und jedes Produkt hat jetzt so ein DevOps-Siegel drauf. Und die Frage ist eben, löst das schon ein Problem? Also was heißt DevOps eigentlich? Das muss eigentlich zuerst geklärt werden.
Okay.
Warum brauche ich das? Und vielleicht wollte ich das schon immer, vielleicht noch nicht, aber...
Pass auf, dann habe ich jetzt eine Quizfrage für euch. Es gibt ja offiziell keine Definition von DevOps.
Ja.
Was wäre denn eure?
Wir haben mehrere. Wir haben mehrere im Angebot, ja. Wir wollen sie natürlich nicht ganz vorwegnehmen, weil wir sie im Vortrag natürlich erarbeiten mit den Leuten. Aber es gibt vielleicht im Fall als Gegenantwort, was hat Microsoft für eine Definition von DevOps? Der Name selber würde erstmal dafür sprechen, wo er auch entstanden ist, Development Operations irgendwie zusammenbringen zu einem Team. Also letztlich, wenn man es ein bisschen breiter fasst, alle Verantwortlichkeiten in einen Klumpen zusammenwerfen.
Mhm.
Nicht zu sagen, er macht das, er macht dies und dann kommen noch 5 andere und vielleicht ist es irgendwann beim Kunden, sondern egal was ansteht, gemeinschaftliche Verantwortung, um möglichst schnell zum Kunden raus. Und das war eigentlich so die Idee von DevOps und ich glaube, Microsoft fasst es noch viel weiter und sagt, ja, also bis zum Kunden und wir lernen noch, wie der Kunde damit umgeht, spielen das wieder zurück in unseren Planungsprozess, passen unsere Vision an, leiten daraus ab, was die Kunden scheinbar ja wollen, machen wieder den nächsten Schritt. Also wirklich, das Business ist mit drin. Also streng genommen müsste schon bis DevOps heißen, aber wollen Sie es nicht übertreiben, wir lassen den Begriff, wie er ist. Aber er ist eben klein, glaube ich, entstanden, technisch entstanden und dann hochgegangen. Und so wie Microsoft es momentan sieht und auch überall einbaut, ist es wirklich eine ganzheitliche Lösung für den ganzen Application Lifecycle, also für alles, was mit Softwareentwicklung und drüber hinaus zu tun hat. Ganz spannend.
Okay.
Und
sehr groß.
Ich glaube, dass damit vielleicht auch diese Frage wieder einfach zu beantworten ist, wie kommt es bei den Unternehmen an? Ich glaube, dass je größer der Schmerz ist, den die Unternehmen in diesem Bereich haben, in dieser Frage, wie können wir unsere Ideen, unsere Visionen aus der Planung wirklich zum Kunden bringen, und so hört, die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Die sagen, oh, im Moment läuft es noch eigentlich, wir verdienen Geld genug. Die haben viel weniger Bereitschaft, in diese Richtung zu gehen, weil DevOps immer auch mit einem Veränderungs- und Transformationsprozess der Organisation einhergeht.
Ja, absolut.
Und da ist unsere Beobachtung, dass dieser Veränderungsprozess beschleunigt wird, mhm. wenn irgendein Schmerz auf der Unternehmensebene da ist, wenn irgendeine Not da ist, die diese Veränderung dann auch treibt.
Das Thema ist so einfach so wahnsinnig breit, dass jedes Unternehmen irgendwas findet, was sie davon gut finden. Die picken sich ihre Rosinen raus und dann ist es unsere Aufgabe, auch in Vorträgen ihnen zu zeigen, was gibt es da noch in diesem großen Zyklus, was uns vielleicht auch interessieren sollte, weil es wahrscheinlich auch nur irgendwie in der Summe Sinn macht, wenn man alles irgendwie mal anguckt und nicht nur einen kleinen Teil verbessert. Aber trotzdem, jeder findet etwas, was er gut findet, was er unbedingt haben will, was sein größter Schmerz vielleicht gerade ist und hangelt sich dann und guckt, was gibt es noch in diesem DevOps-Cycle, wenn man so will, oder Zyklus. Ja.
Welche Grundvoraussetzungen müssen denn tatsächlich aus eurer Sicht erfüllt sein, dass man sagt, man hat jetzt DevOps bei sich erfolgreich implementiert?
Das ist spannend, weil wir haben letztes Jahr hier auch auf dem Technical Summit einen Vortrag gehalten und heute ist quasi sozusagen der zweite Teil, den wir letztes Jahr gemacht haben. Und ich glaube, der letzte Satz, den wir gebracht haben, willst du den nochmal wiederholen mit dem, wann wir DevOps machen?
Wir haben gesagt, dass eigentlich DevOps kein Ziel ist, kein Zustand, den ich irgendwann erreichen kann, sondern nach unserer Definition beginnen die Unternehmen DevOps zu machen, wenn sie die Hindernisse identifizieren, die sie davon abhalten, häufiger und in kurzen Zyklen ihre Applikation zum Kunden auszuliefern und beginnen, diese Hindernisse abzubauen. Das heißt, im Grunde genommen kann jeder heute schon beginnen, DevOps zu machen. Ich habe eigentlich keine große Voraussetzung. Das führt auch dazu, dass eigentlich DevOps eher so ein Mindset ist, das ich versuche zu etablieren. Ja. Nicht sagen, okay, ich brauche jetzt das und das Tool, die und die Technologie und die und die organisatorischen Strukturen vielleicht und dann bin ich ready für DevOps und dann haben wir das geschafft und dann können wir endlich einen Haken dran machen.
Okay, das heißt, ich brauche quasi die Kultur als Wegbereiter, damit wir überhaupt erstmal loslegen können mit dieser Idee. Deswegen meine Folgefrage. Ist denn für DevOps ein agiles Vorgehen vorher notwendig oder wird das, wenn ich mich quasi um die Implementierung von der DevOps-Idee im Unternehmen kümmere, kommt das denn automatisch mit?
Ich glaube, es ist ein Stück weit beides. Ne? Es ist so ein Henne-Ei-Problem ein bisschen. Und wir haben letztes Mal so einen etwas provokanten Titel auch mit drin gehabt in dem Vortrag. Und zwar hieß es 10 Releases am Tag. Also bist du als Unternehmen in der Lage, 10-mal am Tag zu releasen? Was nicht heißt, dass du es unbedingt willst jeden Tag, aber du willst es können. Wenn jemand die beste Idee der Welt hat und sagt, wir müssen bis heute Abend live kriegen, ist alles super, dann will ich das machen können. Also ist mein Prozess so weit automatisiert, dass ich das wirklich könnte, 10-mal oder von mir aus auch 100-mal am Tag zu releasen, was große Webseiten eh schon können, weil die auch im Internet aufgewachsen sind, wo das ganz leicht ist, aber kriege ich das auch mit einer klassischen, gewachsenen Anwendung vielleicht hin. Und wenn ich mich auf diesen Weg begebe, mache ich DevOps nach unserer Definition. Und ich glaube, du wirst, wenn du das anfängst, dahin zu gehen, automatisch irgendwie agil oder du bist schon agil und dann ist das die nächste Erweiterung, das Agil +++, wenn man so will. Also man kann es so oder so sehen, aber irgendwie gehört das schon zusammen. Ich glaube, man wird automatisch agil oder ist man schon agil, dann hilft DevOps. Irgendwie passt es sehr gut zusammen. Einige sagen auch, DevOps ist sozusagen die nächste Dekade der Agilität, also wirklich die nächste Stufe, wo wir hinwollen.
Und wenn man guckt, wo viele Unternehmen einfach herkommen, die haben heute vielleicht so halbjährliche oder Quartalsreleases. Wir reden ja über deutlich kürzere Zeiträume. Neno hat ja gesagt, so 10 Releases wäre vielleicht mal sowas. Man sagt, hey, das soll man können. Ja. Realistisch ist für viele erstmal das weiter herunterzubrechen, wenn man vielleicht so einen Wochenrhythmus mal releasen würde. Ich glaube, ich brauche dann auch ganz andere Planungsprozesse. Ich muss die Teams anders organisieren und muss dann wahrscheinlich schon automatisch bestimmte Konzepte von Agilität übernehmen, damit ich überhaupt in diesen kurzen Zyklen agieren kann. Da wird es eben nicht funktionieren, dass man sagt, okay, lassen wir uns mal einen großen Plan machen und dann definieren wir genau, was wollen wir in welcher Woche jetzt dann wirklich releasen und ausliefern. Und hinzu kommt das, was Neno auch sagte, diese Feedback-Schleife, dass wir sagen, wir wollen aus dem, was wir ausgeliefert haben, auch lernen und damit quasi unser Produkt neu definieren, neu ausrichten. Wo wollen wir jetzt Schwerpunkte setzen? Wo können wir den größten Nutzen generieren? Auch das braucht natürlich die Flexibilität, die ja ein wesentlicher Bestandteil auch von Agilität darstellt.
Build, Measure, Learn.
Oh, das ist, als hätten wir es bestellt. Ja.
Gell?
Genau.
Sehr gut. Ja. Und unsere Zuschauer, ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen in der Channel-9-Plattform. Also haut die raus, wir kümmern uns drum. Die Jungs sind bestimmt ganz ehrgeizig, genau. auf eure Fragen einzugehen. Also nur her damit.
So ist es. Genau, ich glaube, wenn man DevOps vergleicht mit kontinuierlichen Ausliefern, also Continuous Delivery, Continuous Deployment, dann ist, glaube ich, der große Unterschied, dass man eben wirklich aus den Erkenntnissen, die man gewinnt, auch den nächsten Schritt ableitet. Und da sind wir eben bei Build, Measure, Learn, wo wir sagen, wir bauen wirklich was und nehmen nicht von vornherein an, dass wir genau wissen, was der Kunde will oder der Benutzer eigentlich genau will, sondern wir machen das Mindestmögliche, damit er es nutzen kann und wir gucken, wie er es wirklich nutzt und treffen dann die nächste Entscheidung. Wir wollen also viel mehr aus der aktuellen Nutzung, aus den aktuellen Fehlern im Betrieb, also es interessiert nicht mehr die Testumgebung und unsere Entwicklungsumgebung, sondern nur noch eigentlich die Produktion und daraus wollen wir lernen. Dieses viel stärkere, lerngetriebene Entscheiden, da wollen wir eigentlich hin und das ist Build, Measure, Learn und das ist ein Kernbestandteil eigentlich von DevOps.
Interessant aber auch, man sagt ja, der Kunde weiß nicht, was er will.
Oh ja.
Und jetzt schmeißen wir mit den MVPs quasi ja. um uns und sagen, wir wollen durch den Kunden lernen. Ist das nicht ja. ein kompletter Widerspruch?
Ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist an ja. der Stelle, sondern genau diese Geschichte, der Kunde weiß nicht, was er wirklich will.
Das ist der Vorteil einer Live-Show auf einer großen Veranstaltung.
Es ist Realität, dass der Kunde nicht genau weiß, was er will. Er kann aber relativ genau sagen, wenn wir ihm etwas geben, ja. ob er das gut findet oder nicht. Mhm. Das funktioniert, glaube ich, schon sehr gut. Das Zweite ist, dass wir glauben, wir wissen, was der Kunde braucht, was er wirklich braucht. Es ist nicht immer genau das, was er uns sagt, was er braucht. Und was wir jetzt machen, ist genau das. Wir bauen möglichst viel Funktionalität in unser Produkt rein und hoffen, dass jeder unserer Anwender irgendwas findet, dass er da einfach ja. toll findet und deswegen unser Produkt liebt.
Okay.
Das ist natürlich aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht ist das natürlich sehr teuer. Mhm. Das heißt, wir entwickeln möglicherweise viel mehr Funktionalitäten, als wir eigentlich bräuchten, um unsere Anwender glücklich zu machen. Das heißt, bei DevOps geht es auch im Wesentlichen darum, dass wir versuchen, mit weniger mehr zu erreichen. Wir wollen also weniger investieren, weniger aufwenden, weniger Features bauen aber die richtigen bauen und damit wird auch die Anwendung für den Kunden, für den Anwender, glaube ich, effizienter, weil das kennt man ja auch, wenn dann hier 1000 Menüs da sind und hier noch eine Funktion und da noch eine Einstellmöglichkeit, irgendwann ist der Benutzer auch verwirrt. Also es geht wirklich darum zu sagen, lass es uns auf das Minimum reduzieren, mit dem der Kunde sagt, hey, das ist genau das, was ich brauche. Und das können wir im Vorfeld nicht planen, das können wir nicht wissen, sondern wir müssen versuchen, das auszuliefern und Feedback zu holen.
Genau.
Und dafür weniger mehr erreichen.
Genau. Weniger mehr erreichen. Ja. Und deswegen ja. haben wir dann auch diese kürzeren Release-Zyklen.
Ja.
Und da quasi schneller unser Wissen zu generieren.
Genau, die Release-Zyklen bestimmen ja unsere Lernzyklen. Das heißt, je kürzer die Release-Zyklen, desto schneller unsere Lernzyklen. Oder umgekehrt könnte man sagen, wenn die Release-Zyklen zu lang sind, können wir eben auch viel seltener nur ja. lernen und eine Kurskorrektur vornehmen.
Mhm. Absolut.
Es ändert einfach die gesamte Art der Softwareentwicklung. Früher hat man eher so Allzweckwaffen gebaut. Man hat ein Fenster gebaut, in dem man alles machen konnte. Man konnte 100 Probleme mitlösen, ein halbes Excel nachgebaut mit Filtern hier und da. Was immer du jemals fragen wirst, dieser Dialog wird dir die Antwort geben.
Und die wenn dir dann irgendwann haben noch die Frage neue Möglichkeiten gefunden,
genau, die Kunden haben gar nicht welche gefunden, die sie gar nicht wussten, dass sie eingebaut haben, weil wir immer Allzweckwaffen gebaut
haben. Wir haben ja auch 5 Jahre im Voraus geplant, wie das Produkt
aussieht. Wir haben 5 Jahre im Voraus geplant, also musste man auch jedes Problem mit erschlagen, weil sonst hätten wir wieder 5 Jahre warten müssen. Und es führte sogar so weit, dass einige Kunden dann zu den Entwicklern gefahren sind, um ihnen zu zeigen, wie sie das Produkt nutzen. Weil es so viele Möglichkeiten gab, dass die Entwickler weder wussten, wie man es testet, noch wie es eigentlich genutzt wird draußen. Und das ist eine Situation, wo wir gar nicht hinkommen und wir wollen herausfinden, was tut der Nutzer eigentlich wirklich mit der Software? Was ist das Szenario dahinter? Wie würde er es vielleicht tun, wenn er es auf Papier machen würde? Okay, Papier ist ein bisschen altbacken, aber wenn er es mit normalen Hilfsmitteln wie Word oder so hinkriegen würde. Was wären seine Schritte? Macht er die immer in der gleichen Reihenfolge oder nicht? Und wir bauen ihm eigentlich eine passende App, eine passende Software für das Problem. Und ich glaube, bei Apps sieht man das auch sehr schön, weil die sind immer sehr speziell auf ein oder zwei Probleme zugeschnitten. Es gibt nicht eine App, mit der du alles machen kannst. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch. Du musst also viel mehr auch verstehen, was ist der Prozess, den dein Nutzer eigentlich durchgeht. Und dann können wir ihn wirklich gewinnen und ihm eine App geben, die er am liebsten mit 5 Sternen bewerten würde, wo er sagt, das ist richtig toll. Und nicht, hier ist eine Allzweckwaffe. Ja, dein Szenario geht auch da drin irgendwo. Musst du es dir nur richtig halt zusammenklicken. Das kannst du in der Anleitung nachlesen. Im Moment, es gibt keine Anleitung mehr bei Software. Also genau, das wird, glaube ich, spannend.
Dann gerne wieder zurück aufs Mindset, das ich brauche. Ja. Wie nehmen wir denn den Admins da draußen die Angst, dass wir quasi ihre Jobs wegautomatisieren? Ja. Weil die Angst besteht. Dieses Umdenken von, okay, meine Serverlandschaft, die betrachte ich jetzt als Vieh und nicht als Haustier. Das schieße ich ab quasi und setze es neu auf, anstatt dass ich es wieder gesund pflege. weil wir es können, weil es automatisierungsmäßig einfach auch zeitschonender ist?
Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die man an der Stelle möglicherweise betrachten muss. Das eine ist, dass wir im Kontext von DevOps den Betrieb unserer Software, also Operations für unsere Applikation im Wesentlichen betrachten wollen. Die darunter liegende Infrastruktur, das würde ich jetzt nicht im Kontext von DevOps sehen, als dass jemand sagt, wenn da jetzt irgendwie auf dem Netzwerkprotokoll ein Problem ist oder wenn an der Hardware irgendwie ein Netzteil ausfällt oder so. Das ist nochmal ein anderes Themengebiet, das ich sehe. Da will ich auch nicht ein DevOps-Team, das sich darum kümmert. Und viele Kunden gehen ja inzwischen in die Cloud, um zu sagen, okay, diese ganzen Basis-Infrastruktur-Themen, die sind dort abgedeckt und die kümmert sich jemand anderer. In einem DevOps-Team brauchen wir jetzt aber genau dieses administrative Know-how. Wie kann ich Logfiles entsprechend erstellen? Wie kann ich die auswerten? Wie kann ich zum Beispiel Load Balancing machen, um bestimmten Traffic auf meiner Webseite entsprechend zu steuern? Wie muss ich bestimmte Konfigurationen machen? Wie muss ich mit Security umgehen? Das sind alles Themen, die eigentlich mehr aus dieser Ops-Seite ja adressiert werden. Und wir brauchen dieses Know-how und diese Kompetenz in einem DevOps-Team. Also es geht nicht darum, jetzt den Admin irgendwie auszugrenzen, überflüssig zu machen und sagen, hey, dich brauchen wir nicht mehr, sondern eigentlich ist es eher so, dass wir sagen, wir wollen ihn viel näher an das Entwicklungsteam heranführen, vielleicht in einer Idealform dann sogar sagen, wir wollen ihn in das Team integrieren, dass er gemeinsam mit den Entwicklern gute Lösungen baut und nicht am Ende dann quasi was vorgesetzt kriegt und dann heißt es, okay, jetzt guck mal, dass es funktioniert, dass wir das ans Laufen kriegen, sondern eigentlich sollten die Administratoren bereits im Planungsprozess, im Entwicklungsprozess, im Testprozess, im Auslieferungsprozess mit involviert sein und einfach eine zusätzliche Perspektive auf diese Entwicklung dann mit einbringen.
Ist aber ein massives Prozessumdenken.
Es ist ein Prozess.
Das dreht manche Organisationen wirklich komplett auf den Kopf.
Genau, es sind ja häufig traditionell zwei Abteilungen. Das heißt, es geht darum, das wirklich zusammenzuführen und eben einfach nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern eben auch wirklich die gemeinsame Verantwortung. Das ist nicht mehr dein oder mein Problem oder das von der einen oder anderen Abteilung. Wir zusammen kriegen nur erst dann einen Punkt oder einen Keks, oder ist ein Nikolaus, ein kleiner Nikolaus, wenn die Software draußen ist. Und wir müssen beide dafür unseren Beitrag leisten. Und ich glaube, dass Ops-Teams, klassische Ops-Teams, viele Kompetenzen haben, die Entwickler nicht haben. Also das Überwachen eines Service oder einer Website im Live-Betrieb. Das sind viele Dinge, die eigentlich ein DevOps-Team können muss, was sie heute nicht können. Also beide tragen wirklich was Wertvolles zu bei. Aber nach Jahren einer klassischen Trennung, diese Integration hinzubekommen, ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Also man einfach sagt, ab morgen sitzt in einem Raum, ist noch kein Problem gelöst. Und da beginnt eben dieses kulturelle, dieser Mindset-Aufbau, dieses dran gewöhnen. Es ist eine fundamentale Änderung. Es ist nichts, was man als Art Update oder eine kleine Änderung nächsten Montag am Rande einer Sitzung kurz mit beschließt, sondern es ist wirklich etwas, was man sich überlegen muss, wie man das tut. Vielleicht muss man erst Freiwillige nach vorne holen. Es wird nicht einfach funktionieren, indem man sagt, ab morgen 10 Uhr haben wir jetzt ein Team, wir benennen euch also einfach um und setzt euch in einen Raum, jetzt machen wir auch DevOps. Das ist es eben gerade nicht, sondern es ist vielmehr dieses, wir wollen gemeinschaftliche Verantwortung haben, wir wollen Richtung 10 Releases am Tag und der Rest ergibt sich dann. Die Herausforderungen technischer Natur werden wir schon lösen mit unserem Wissen.
Und ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Beschreibung von unserem Verständnis von DevOps, als sagen wir wollen dieses gemeinsam das Beste für unseren Kunden, für unseren Anwendern erreichen. In manchen Organisationen, wo ich unterwegs bin, hat man das Gefühl, dass zwischen diesen beiden getrennten Abteilungen, hier die Entwicklung, hier Operations, eigentlich eher so ein Behinderungswettbewerb entsteht. Die einen sagen, ey, die Entwickler, die kriegen ja keine vernünftige Software geschrieben, da kümmert sich keiner um diese Belange, um das Ding wirklich auch robust zu machen. Und die Entwickler sagen ja, die Ops, das sind die, die immer sagen, ja, das geht nicht und wir haben jetzt keinen Slot frei oder hier Security und lehnen das aus den Gründen ab. Also man hat nicht das Gefühl, dass die Leute an einem Strang ziehen, um wirklich den Anwender glücklich zu machen, was ja eigentlich das Ziel von Softwareentwicklung sein sollte.
Absolut.
Sondern es geht eher darum, dass man sagt, okay, wir versuchen, dass wir aus dem Schneider sind und versuchen, alles, was uns gefährlich sein könnte, erstmal abzublocken. Und dann werden die Bälle so irgendwie hin und her verschoben, die Probleme.
Ja. Und das ist ja eine Energie, die da einfach verpufft. Genau. Und diese Energie wollen wir jetzt umlenken in etwas, was dem Kunden und dem Unternehmen nützt. Nämlich neue Features, neuen Business Value zu generieren.
Das heißt, ihr das versteht ist eigentlich das euch als DevOps-Coaches. Ja. Es gibt ja auch Agile-Coaches. Im Endeffekt braucht es ja für genau diesen Mindshift auch sowas, ne?
Und ich glaube, es hat genau, der Agile Coach und der DevOps Coach haben sogar mehr gemeinsam wahrscheinlich als der TFS-Berater und der DevOps Coach, weil die technischen Probleme kriegt ein Team gelöst. Ich meine, es gibt so viele Ressourcen, Channel 9, eine der besten, wo man sich die Videos dazu erholen kann. Also die Probleme kriegen wir gelöst, wenn wir das gemeinschaftliche Verständnis für etwas haben und ein gemeinschaftliches Ziel verfolgen.
Dann würde ich mir aus Entwicklersicht noch wünschen, dass wir dieses nahe Zusammenrücken von Teams auch noch beim UX, UI-Bereich mit der Entwicklung hinkriegen.
Ja.
Dann haben wir die schöne heile Welt, oder?
Dann haben wir bis DevOps UX oder so. Also alle mit drin. Aber ja, es ist Teil der gemeinschaftlichen Verantwortung, weil wahrscheinlich wird mein User nicht glücklich, wenn ich ihm eine UI vorlege, die er nicht passend findet oder schwer zu bedienen oder findet sich nicht zurecht. Ganz genau.
Aber lustig eben, dass diese genau diese Grabenkämpfe, die beschrieben werden zwischen den Devs und den Ops, es gibt es genauso zwischen Designabteilung und Entwicklungsabteilung. Ja. Die einen haben quasi diese schönen Gedankenmodelle, bringen es in den Prototypen und der Entwickler sagt, geht nicht, zu teuer, zeitlich kriegen wir das auch nicht hin.
Ganz genau.
Das sind die Spaßverderber hinten raus.
Und es ist eine Wahnsinnsenergie, die Entwickler auch aufwenden, um dann zum Beispiel zu sagen, es geht nicht, weil, statt sich zu überlegen mit der gleichen Energie, was wäre, wenn wir es doch versuchen würden? Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit? Vielleicht eine abgespeckte, aber was könnte man?
Und warum saßen wir nicht eigentlich vorher bei deinem Kreationsprozess nicht schon zusammen? Ja? Und da sind wir wieder bei einem Team. Genau.
Und es ist leichter gesagt als getan, dieses ein Team. Es kostet sehr viel Überwindung. Man gibt alte vielleicht Verantwortlichkeiten und Rollen auf, die man hatte. Es ist sehr, sehr ungewohnt, wenn man es eben noch nie gemacht hat. Ich glaube, wenn man so aufwächst, ist es wahrscheinlich das Normalste der Welt. Aber es ist ein wirklich harter Wechsel. Und einen Wechsel machst du eben nicht mal eben so.
Aber im Zuge der Agilität haben wir ja auch im Grunde genommen diese erste Integration schon bereits angestrebt, nämlich dass wir gesagt haben, wir wollen keine Trennung zwischen Entwicklung und Testern. Mhm. Dass wir sagen, die Tester müssen eigentlich im Team sitzen, müssen dort mitarbeiten, dass man eben auch hier dieses gegenseitige Schuldzuweisen oder so rauskriegt. Und jetzt gehen wir quasi mit DevOps einfach noch weiter, dass wir sagen, okay, wir weiten unseren Blick, wir sitzen noch um unser Entwicklungsteam drumherum, der auch einen wichtigen Beitrag leistet, dass wir ein gutes Produkt entwickeln können. Und wen müssen wir vielleicht auch noch enger integrieren, entweder in das Team rein oder zumindest über Schnittstellen und eine Form der Kommunikation nachdenken, wie wir diese Energie, die der Neno dort besprochen hat, dass wir die zu etwas Konstruktiven, Produktiven umleiten. Und insofern ist das eigentlich genau diese Entwicklung, die man sieht von Agilität hinweg, weitet sich das jetzt quasi auf, dass man sagt, jetzt brauchen wir die Operations-Leute mit dazu, die UX-Leute, wir brauchen das Business mit dazu, die sagen, okay, wie können wir mit der Software wirklich auch Nutzen und Mehrwert generieren. Alle diese Gruppen, vielleicht auch den Support, der dann sagt, okay, ich sitze an der Hotline und kriege dann immer ab, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Der kann oftmals ja auch wichtigen Input geben. Was ist die Funktion, mit der die Leute am meisten Probleme haben, weil sie es einfach nicht kapieren, wie es geht. Das wäre auch wichtiger Input, wo wir sagen, vielleicht können wir an der Stelle unser Produkt verbessern. Also im Grunde genommen geht es wirklich darum zu sagen, wir wollen eine schlagkräftige Einheit bilden, die sagt, okay, und wir kriegen das Beste hin. Wir haben die Motivation und die Zielsetzung, das Beste für unseren Anwender dort rauszuholen.
Habt ihr denn irgendwie so Best-Practice-Tipps, vor allem zur Kommunikation? Weil nur weil die Devs und die Ops jetzt nahe zusammenrücken und gemeinsame Sachen machen, muss ja das ganze restliche, ich nenne es jetzt mal agile Team, genauso mitspielen. Wo wir dann vielleicht bei der Tooling-Frage wären. Wo seht ihr da noch die größten Herausforderungen, denen wir uns noch stellen müssen? Oder wo haben wir bereits gewonnen?
Unheimlich viel, was man da, also jedes Team ist natürlich ein bisschen anders. Es ist schwer, da irgendwie eine Pauschale zu finden. Also das eine ist immer dieses, wer hat eigentlich beschlossen, dass wir DevOps machen wollen? Also war das jemand von oben, der uns das rüberstülpt? Dann wird es wahrscheinlich nicht so gut klappen. Oder sind wir selbst auf die Idee gekommen? Wo ging es dann vielleicht los? War das schon eine Kooperation zwischen Entwicklungsteam und Operationsteam? Also irgendwo geht das Ganze ja los. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt wirklich am wichtigsten? Weil alles am ersten Tag kann man letztlich nicht machen. Und unsere Antwort darauf ist immer, meistens hat man ja schon eine Applikation, die irgendwie im Betrieb ist, wirklich aus der Produktion lernen und gucken, was haben wir gerade konkret für Probleme. Da setzen wir uns hin, das automatisieren, weil das vielleicht letzte Woche nicht geklappt hat. Also wirklich gucken, was ist letzte Woche schiefgelaufen. Da setzen wir uns zusammen mit einem von Operations und basteln jetzt was zusammen, weil wir beide das Problem nicht mehr haben wollen. Und da wächst es vielleicht langsam zusammen. Ich glaube, wir versuchen, bewusst einen Weg zu machen und eben nicht das irgendwie nur einzuschalten, zu sagen, jetzt sind wir DevOps oder so.
Und wie Neno schon sagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte. Wenn ich es auf einen Aspekt fokussieren müsste, glaube ich, ist die Basis für alles ist gegenseitiges Vertrauen. Ich muss zunächst schon mal das Vertrauen haben, dass der andere das gleiche Ziel hat, sich mit seiner ganzen Energie für dieses gemeinsame Ziel einsetzt. Ich ich muss Vertrauen haben, dass ich bestimmte Dinge einfach auch transparent mache und offen und ehrlich miteinander umgehe. Und ich muss auf Basis dieses Vertrauens kann ich, glaube ich, dann so eine Wertekultur aufbauen, genau, dass das Ganze funktioniert.
Die Wertschätzung geht nämlich auch unter Respekt, den man füreinander haben muss.
Ja, man unterschätzt das, aber sehr, sehr wichtig. Genau. Mehr davon in unserem Vortrag.
Genau, mehr in eurem Vortrag. Ja? Was mich jetzt auch zu unserem Ende bringt, das war jetzt schon eine halbe Stunde, krass,
ja, oder? Das geht immer schnell.
Die Jungs werden jetzt dann gleich, wann genau?
12:45.
13 Uhr?
Ja.
In welchem Raum?
Ja.
In welchem Raum?
Ich weiß es nicht. Ich sage mal ja, aber nicht.
Ja.
Raum 6.
Jetzt dann gleich zu sehen sein. Also guckt gerne dann auch zu, beziehungsweise Leute, die hier sind, geht unbedingt rein. Und ja, gut, danke nochmal, Leute.
Vielen Dank.
Für das tolle Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.